ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen. Check noch schnell eine E-Mail. Der CEO von Skoda ist bei uns, Klaus Zellmer. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Sie sind ein schwer beschäftigter Mann und eigentlich immer online, sehe ich jetzt.
Ja, weil ich die Arbeit ja nicht als lebensunterbrechend sehe, sondern weil ich da natürlich auch Verantwortung trage. Aber ich bin auch grundsätzlich ein neugieriger Mensch und deswegen beschäftigt mich das Leben inklusive Arbeit eigentlich ständig.
Also Work-Life-Balance ist für Sie kein Thema?
Ich bin einer, der davon überzeugt ist, dass eine Work-Life-Balance in dem Sinne, dass man Work und Life separiert, gar nicht geben sollte. Ne? Also wenn meine Arbeit Bestandteil meines Lebens ist, dann habe ich keine Lebensunterbrechung, wenn ich mich meiner Arbeit widme. Und damit ist es Bestandteil meines täglichen Seins. Und damit fahre ich besser. Muss jeder für sich entscheiden.
Also das kann man auch so nachlesen, wenn man Ihren Lebenslauf sich anschaut, dann wird das ganz deutlich, kommen wir gleich drauf. Aber mir ist eines aufgefallen, Herr Zellmer, bei Ihnen. Sie haben einen Wikipedia-Eintrag auf Tschechisch und zwar nur auf Tschechisch. Wussten Sie das?
Das wusste ich nicht. Kleine Anekdote zum Thema Tschechisch und Klaus Zellmer. Es gibt gerade ein Fake-Video, wo ich Immobilien verkaufe, Deepfake, und wo ich komplett und perfekt Tschechisch spreche. Und was mich etwas betroffen gemacht hat, ist erstens, dass sowas gibt, aber zweitens, dass es den Leuten aufgefallen ist, dass es nicht von mir sein kann, weil ich gar kein Tschechisch spreche. Also ich wusste das mit Wikipedia nicht.
Ich dachte, was Sie traurig gemacht hat, ist, dass man Sie als Immobilienverkäufer hingestellt hat.
Ach, meine Güte, ich weiß nicht, ob Immobilienverkäufer und Autoverkäufer, ob es da so viele Unterschiede gibt.
Würden Sie sich so, also Sie sind ja CEO des größten tschechischen natürlich, des viertgrößten europäischen Autobaus Skoda in Tschechien. Würden Sie sich als Autoverkäufer bezeichnen?
Nein, sicherlich nicht. Ich bin im Vertrieb groß geworden. Nein, ich bin da groß geworden. Ne? Also so habe ich meine Karriere begonnen im Vertrieb, im Marketing. Mittlerweile ist es natürlich mehr. Ne? Also eine komplette Geschäftssystem an der Stelle zu führen für Skoda in Tschechien ist sicherlich mehr als Autos verkaufen.
Wir freuen uns ja, dass wir mal einen echten Auto-CEO hier im Studio haben. Das kommt wirklich sehr selten vor. Wenn man mal schaut, Skoda Auto 27.600, ein bisschen mehr Mitarbeitende, ein Umsatz von über 7 Milliarden Euro in 2024. Ich habe es gesagt, die Nummer 4. Wenn man sich Ihren Lebenslauf anguckt, von A bis Z alles auf Auto eingestellt. Mhm. Wie kommt's?
Mit Benzin im Blut geboren worden.
Ist das so?
Ja, also ich sag mal
sind
so.
Sind Sie auch ein Autofreak?
Ich bin ein Autofan, ja, also garantiert. Ne? Ich bin in Stuttgart aufgewachsen, bin zwar in Niederbayern geboren, aber bin in Stuttgart aufgewachsen in dem Umfeld von Porsche, Mercedes und die vielen sehr guten Lieferanten, die auch hier ihre Zentralen haben. Da wird man natürlich geprägt. Und ich weiß noch gut, als ich Abitur gemacht habe am Königin-Charlotte-Gymnasium in Möhringen, da fragt man sich natürlich, ne? Ich hatte zwei Leidenschaften. Das eine war Auto, das andere war Sport. Sport war nicht so gut, dass ich davon irgendeinen Lebensunterhalt hätte bestreiten sollen. Und dann war für mich klar, ich möchte eigentlich in die Richtung Auto gehen.
Tennis?
Tennis habe ich nie gespielt. Nee. Nein, auch nicht.
Da sieht man mal, wie man falsch raten kann. Was haben Sie denn gemacht?
Sport, ich war Leichtathletik und Basketball.
Ah ja, okay, spannend. Ja. Aber das haben Sie nicht weiterverfolgt, sondern sind in Richtung Auto gegangen.
Ja, genau. Und da gibt es eben zwei Firmen, die einem da natürlich, ich sag mal, auch eine Motivationsspritze geben, ne? Weil die natürlich faszinierende Produkte bauen hier im Umfeld von Stuttgart. Und damals wurde dann ein neuer Studiengang aufgelegt von der Fachhochschule Nürtingen an der Außenstelle Geislingen, nämlich Automobilwirtschaft. Und das Gleiche gab es noch in Bamberg. Ich habe mir beide dann mal vor Ort in der Probe Vorlesung angehört und angetan und habe mich dann für Geislingen an der Steige entschieden, wo man natürlich sehr gut studieren kann.
Sehr gut mit dem Zug auch hinfahren kann.
Da kann man schon mit dem Zug fahren, genau. Da gibt es auch wenig Ablenkung. Ja, da muss man sich voll auf das konzentrieren, was einen dann weiterbringt. Das habe ich gemacht. Hatte da mit meinem Professor Dietz, der ja auch relativ bekannt ist in der öffentlichen automobilwirtschaftlichen Szene, dann einen Mentor. Und der hat mich befeuert mit dem Thema Automobilwirtschaft.
SWR 1 Leute mit Klaus Zellmer, CEO von Skoda, der mich freundlich in der Zwischenzeit darauf hingewiesen hat, dass ich kompletten Quatsch erzählt habe, was die Zahlen von Skoda betrifft. Sie waren so nett, das nicht auf den Funk zu machen, hätten sie aber ruhig machen dürfen. Ich habe nämlich die Quartalszahlen vorgetragen und dann auch noch falsch. Also, nochmal von vorne. Skoda Auto, die Nummer 3. Der europäischen Autobauer mit einem Umsatz von über 30 Milliarden Euro, nicht 7.
Knapp 30.
Und 45.000 Mitarbeitende sind es und nicht 27.000.
Weltweit.
So viel genau. Zeit muss sein.
Ja.
Wir waren bei Ihrer Laufbahn und ich habe mich gefragt, also so Automobilmanager und CEOs, die kommen ja oft aus so Dynastien. Wenn man mal so guckt, gerade im Volkswagen-Konzern, da kann das schon sein oder bei Porsche. Bei Ihnen ist das aber anders.
Ja, also
vorgegeben von zu Hause war da nichts?
Nein, gibt es keine automobilistische Prägung. Natürlich eine gewisse Faszination für Automobile seitens meines Vaters. Ja. Meine Mutter, die ich hiermit herzlich grüße, die hat nicht mal einen Führerschein. Also von dem her, und ich habe ja in meiner frühen Phase dann für Faszination, Führerschein, Automobil, hatte ein Leichtkraftrad und dann ein VW-Käfer war mein erstes Auto zum 18. Geburtstag für 1200 D-Mark. 1200 Kubik und 34 PS. Und das war meine Leidenschaft, an dem Auto zu schrauben. Ne? Also ich kann da auch ein bisschen was an den Autos. Ich hatte zwischenzeitlich mal 8 Käfer parallel, die ich alle umgebaut, aufgebaut, repariert und wieder verkauft hatte.
Die standen alle bei Ihnen in Degerloch in der Straße, ne?
Die standen in Degerloch in der Raffstraße und haben da Parkplätze der Anwohner blockiert, wofür ich nicht immer beliebt war. Aber das war so ein bisschen, dafür war ich auch bekannt.
Also das heißt, Sie können auch schrauben?
Ich kann auch schrauben, ja.
Aber an Ihren aktuellen Skodas gibt es wahrscheinlich nicht mehr so viel zu schrauben.
An den aktuellen Automobilen gibt es ehrlich gesagt mehr Bits und Bytes als irgendwelche Schrauben, die man da noch drehen kann.
Alle reden ja von Automobilkrise. Ja. Sie haben jetzt innerhalb von 3 Jahren auf die Gefahr hin, dass ich jetzt wieder Quatsch erzähle, Skoda vom Markenrang 10 auf 3 gehievt. Soweit richtig?
Richtig.
Und Sie konnten Ihr operatives Ergebnis um mehr als ein Drittel steigern. Auch richtig?
Auch richtig.
Ja. Was haben Sie denn jetzt anders gemacht als die anderen?
Ja, also erstens, wenn Sie sagen, schreiben Sie sicherlich klein. Das ist ein ganzes Team, das ist ein ganzes Geschäftssystem, was über Jahre hinweg entwickelt wurde. In 3 Jahren kann man da natürlich auch Einfluss nehmen, aber ich baue natürlich auf einem soliden Geschäftssystem auch als CEO an der Stelle auf. Was haben wir anders gemacht? Wir leben in einem Land, in dem andere Faktorkosten natürlich uns zur Verfügung stehen, ob jetzt Lohn, Gehalt, Energiekosten. Wir haben weniger Bürokratie. Wir haben mit Skoda ein Unternehmen, das über 130 Jahre alt jetzt ist. Dieses Jahr feiern wir Jubiläum. Viele Generationen in diesem Unternehmen arbeiten, manchmal 3 Generationen heute gleichzeitig im Unternehmen arbeiten, die alle noch hungrig sind. Die wollen alle nach vorne, die haben Leidenschaft für Technik, die haben Leidenschaft für Qualität. Mittlerweile, wie man an unserer neuesten Designsprache sieht, auch viel Leidenschaft für den Markenauftritt, fürs Design. Und das bringt uns an der Stelle nach vorne. Also die Kombination von besseren Rahmenbedingungen und einem wirklich soliden Geschäftssystem.
Das klingt so, als hätten die das in Deutschland nicht mehr.
Naja, da muss man mal aufpassen.
Die sind noch heiß.
Da muss man ein bisschen aufpassen.
Nicht mehr, sind die übersättigt? Sie waren selber 23 Jahre bei Porsche, muss man dazu sagen.
Ja,
also Sie sind jetzt gar kein Fremder.
Nein, überhaupt nicht. Ne? Also ich habe ja 97 bei Porsche angefangen und wer sich erinnert oder das auch weiß, ne, Porsche ist Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre ja auch in einer sehr tiefen Krise gewesen, hat sich da rausgearbeitet. Und dieser Geist, den ich damals gespürt habe, aus dieser Krise rauszukommen, den spüre ich bei Skoda auch, nicht weil sie in der Krise sind, sondern weil sie befeuert sind, weil sie leidenschaftlich sind für das Thema Automobil.
Aber nochmal, sind es die Deutschen nicht?
Naja, ich glaube, eine gewisse Sättigung spüren wir alle in der Gesellschaft. Ne? Also es gibt das Thema Wohlstand, was wir uns erarbeitet haben. Aber das Problem ist ja immer, wenn du einen Titel gewinnst, diesen Titel zu verteidigen, ne? Die Motivation zu haben, nochmal härter zu arbeiten, nochmal in den Grenzbereich reinzugehen, diese extra Meile zu gehen. Das spürt man natürlich in Gesellschaften, die stark mit Wohlstand schon gesättigt sind. Nicht in dem Maße wie Gesellschaften, die noch Aufholbedarf haben. Ne? Und ein Stück weit ist es in Tschechien so.
Wir haben gerade darüber gesprochen, warum läuft es bei Skoda besser als bei anderen Automobilbauern in Europa. Aber auch Sie bauen Personal ab de facto. Knapp 15% Ihrer Stellen sollen wegfallen. Das heißt, auch Sie müssen Kosten einsparen. Jetzt steht das doch im krassen Widerspruch. Operatives Ergebnis total erhöht, aber 15% der Leute weg. Warum?
Ja, das ist so ein bisschen wie im Sport. Ne? Wenn du dich auf die nächste Saison vorbereitest, dann musst du natürlich schauen, dass du lean und mean bist. Das ist auch unsere Mission. Die 15% sind innerhalb der nächsten 5 Jahre, ne, zum Ende der Dekade. Und das ist ein gradueller Abbau, 3% pro Jahr. Die schwitzen wir raus. Das anhand der demografischen Kurve. Das heißt, über Fluktuation und Verrentung von Menschen, von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bauen wir sozusagen unsere Fixkosten weiter ab, um in diesem Wettbewerb, auf den wir uns vorbereiten müssen, dann natürlich schlank und rank bestehen zu können, zu treffen. Und wir alle wissen, wir haben geopolitisch natürlich viele Kräfte, die gerade wirken. China wird sich stark Richtung Europa orientieren, weil sie in den USA keine offenen Türen mehr haben. Jetzt hat man mit Zollauflagen da sich eine kleine Pause gegönnt, die ich übrigens für nicht richtig halte, diese Zölle. Deswegen investieren natürlich chinesische Automobilhersteller jetzt in Europa zunehmend. Es gibt einige mit vielen Milliarden, die mittlerweile bekannt gegeben haben, dass sie hierher kommen. Damit umgehen sie natürlich jegliche Zollbarrieren und werden in diesen Markt enger machen. Ja, und diese Enge, da müssen Sie sich drauf vorbereiten. Ja, das ist so in einem Unternehmen angelegt, dass Sie sich immer hinterfragen müssen. Und wenn wir jetzt nur über Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz sprechen, dann sehen wir da so viele Effizienzpotenziale, die wir im Unternehmen holen müssen, wo wir kombinieren müssen, eine höhere Effizienz in der Arbeitsleistung mit dann schlankeren Kosten und dann unsere Ergebnispotenziale abzusichern. Deswegen gibt es das Effizienzprogramm.
Wo kommt die zum Einsatz, diese künstliche Intelligenz zum Beispiel?
In allen Bereichen.
Also vorher noch die Frage, das klingt ja alles wahnsinnig effizient, wenn Sie das so sagen, dann denke ich, ja, oh, super. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt abbauen, also rausschwitzen, wie Sie es gerade gesagt haben, da sind ja ganz viele junge, vielleicht auch ein paar Klaus Zellmers dabei, potenzielle, die Sie nicht mehr, denen Sie keine Perspektive mehr bieten können.
Ich sag mal so, anhand der demografischen Kurve heißt, dass diejenigen, die verrentet gehen oder sowieso ihr Heil irgendwo anders suchen, in einem anderen Unternehmen. Das heißt, diejenigen, die einen festen Arbeitsplatz haben, müssen überhaupt keine Angst haben. Ja, und Sie hatten gerade gefragt, künstliche Intelligenz in allen Bereichen. Bei uns gibt es einen Schlachtruf im Unternehmen mittlerweile, der heißt kein Prozess ohne AI, ohne künstliche Intelligenz. Ob im Vertrieb, im Personal, vor allem in der Produktion, in der Qualitätssicherung. Es gibt so viele Prozesse, die wir viel effizienter gestalten können durch die Integration von künstlicher Intelligenz, was vormals in der Tat Mitarbeiter persönlich mit ihren Augen gemacht haben, jetzt im Bereich der Qualitätssicherung. Natürlich treffe ich auch auf Mitarbeiter, die sagen, ersetzt es meinen Arbeitsplatz. Mein Wahlspruch ist hier immer, künstliche Intelligenz vernichtet keine Arbeitsplätze, aber wenn ich künstliche Intelligenz nicht einsetze, dann vernichte ich Arbeitsplätze. Und das ist ein Teil dieses Effizienzprogramms, das Sie gerade angesprochen haben.
Wir haben ja auch von positiven Standortfaktoren gesprochen. Lassen sich die auch, wenn man es jetzt mal auf Deutschland rüber münzt, lässt sich daran auch die Schwäche des Standorts Deutschland auch zeigen, weil Sie haben gesagt, Sie haben niedrigere Steuern, also weniger Abgaben und Sie haben vor allem auch niedrigere Energiekosten in Tschechien.
Ja, das ist eine der großen Bremsfaktoren hier für die Industrie, vor allem in Deutschland, Energiekosten. Wir wissen, dass die deutlich höher sind im Vergleich in Europa mit dem Durchschnittsenergiekostenpreis 25% höher, mit dem durchschnittlichen Energiekostenpreis der USA 300% höher. Ja, das heißt, das geht zulasten natürlich ihrer Margen und damit zulasten ihrer Zukunftsfähigkeit. Mhm. Ich würde aber auch mit den Stärken von Deutschland jetzt an der Stelle auffahren.
Ja, bitte.
Ne? Also
ja.
Wir haben auch hier im Ländle, ne, hohe Innovationskraft, dieser Erfindergeist. Da müssen wir uns drauf kaprizieren. Ne? Dass viele reden von der Deindustrialisierung. Radikal wird das nicht passieren. Wir werden nicht von heute deindustrialisiert, aber wir werden ein Stück weit natürlich abschmelzen, weil wir mit den Rahmenbedingungen, die wir heute hier haben, in Deutschland, in Baden-Württemberg und den Kosten, die damit einhergehen, natürlich im internationalen Wettbewerbsumfeld und mit den jetzt auf uns eindringenden chinesischen Autoherstellern, die ich gerade schon angesprochen habe, natürlich, es noch schwieriger haben, uns da durchzusetzen, wenn wir dann mit Produkten, die zu teuer sind, die sehr gut sind, aber zu teuer sind, dann nicht im Wettbewerb bestehen können.
Wir haben gerade über den automobilen Personalabbau gesprochen, über Effizienzprogramme. Da wollten Sie, glaube ich, noch ein bisschen was hinzufügen.
Ja, mir ist wichtig an der Stelle, die direkten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die direkt an den Fahrzeugen arbeiten, also wertschöpfend im Sinne der Produktion oder teilweise auch in der Entwicklung, die sind natürlich in der mathematischen Gleichung von diesem Abbau nicht betroffen. Das ist nochmal wichtig zu sehen, ich wollte das klarstellen. Es sind eher die indirekten Mitarbeiter, also eher die administrativen Funktionen, die an der Stelle natürlich angespannt werden können.
An der Stelle klargestellt, Sie waren ein paar Jahre in USA, waren dort Nordamerika-Chef bei Porsche und haben natürlich zu den Zöllen auch vorhin schon was gesagt. Wenn Sie jetzt heute über diese Zollgeschichten nachdenken, sind Sie da froh, dass Sie diesen Job jetzt gerade nicht mehr haben?
Als Manager wird man ja fürs Managen bezahlt. Ne? Also man muss auch solche Themen managen. Und die Herausforderungen gehen uns ja nirgendwo aus. Ne? Ist natürlich jetzt eine sehr schwierige Situation für alle Automobilhersteller, die in den USA aktiv sind. Ich hoffe, dass da mit dem Schwergewicht der EU jetzt bald eine Entscheidung herbeigeführt, wie es denn weitergehen soll. Denn die, ich habe gerade gelesen, 600 Millionen US-Dollar, die pro Tag vereinnahmt werden jetzt von der USA durch die Zölle, die veranlagt sind. Das ist natürlich ein Schwergewicht, was dann anderweitig in den Industrien, in den Unternehmen fehlen. Und das schwächt uns massiv als Industrie. Übrigens, wir sind nicht in den USA aktiv als Škoda, aber wir hängen natürlich an diesen Wertschöpfungsketten mit unseren Lieferanten genauso mit dran. Wir spüren auch das.
Also das erübrigt bei der nächsten Frage, die ich gehabt hätte, können Sie da jetzt von Glück sprechen, dass Sie mit Škoda in den USA nicht aktiv sind, in China übrigens auch nicht?
Ja, wir sind in China natürlich mit einem relativ geringen Volumen noch unterwegs. Wir konzentrieren uns aber nicht mehr auf China, sondern wir gehen eher in Richtung Indien und die ASEAN-Märkte. Ja, in den USA muss man im Moment nicht sein bei dem, was da gerade passiert. Ich würde das jetzt nicht als Glück bezeichnen, denn über Jahrzehnte hinweg hat ja auch vor allem Deutschland durch die Exportpotenziale, die gehoben wurden, sehr gut davon gelebt, so nah an den USA dran zu sein.
Wozu wird das denn führen, also die Zollpolitik? Sie sagen jetzt, es spült unheimlich viel Geld in die US-amerikanischen Kassen. Werden die deutschen Autobauer, die das jetzt betrifft, werden die ihre Produktion nach USA verlagern? Was glauben Sie?
Naja, jetzt gehen wir mal beim VW-Konzern. Fangen wir mal da an. Ne? Da ist ja massiv Produktion in USA bereits realisiert. Da wurde massiv investiert im Milliardenbereich. Das heißt, die Hausaufgaben, die sind da jetzt nicht mit der Zollpolitik angegangen worden, sondern schon über Jahre hinweg, auch außerhalb des VW-Konzerns, hier Mercedes und BMW. Ich denke, der größere Plan der aktuellen Administration in den USA ist genau das zu erwirken. Das wird Bestandteil des Verhandlungspaketes jetzt sein. Und lassen wir uns mal überraschen, was dabei rauskommt.
Sie werden ja mal um ein Haar bei einem amerikanischen Autobauer gelandet, bei Tesla.
Ja, das stimmt. Ist interessant, dass Sie das wissen.
Das stand in der Zeitung.
Das stand in der Zeitung, genau. Ja, also nicht flächendeckend.
Das ist kein Geheimnis. Aber Sie waren bei Elon Musk zu Hause. Also das interessiert mich schon.
Ja, das war eine interessante Begebung. Ne? Also wir hatten amerikanisches Frühstücksfernsehen auf unserem Messestand in New York zu Gast. Da wurde ich von dem Reporter gefragt, ob denn Porsche auch an Tesla bereits Kunden abgeben musste. Ne? Und in meiner ehrlichen, transparenten Art habe ich das mit Ja beantwortet, was viele verblüfft hat, weil eigentlich muss man da erstmal um den Busch rumschlagen und sagen, naja, vielleicht weiß nicht, aber eigentlich, wir sind doch stark. Ich sage, natürlich haben wir Kunden an Tesla verloren.
Unterscheidet Sie das von anderen CEOs, Automobil-CEOs, dieses ehrliche, transparente, was Sie sich jetzt selber zugeschrieben haben? Ich kann es nicht beantworten.
Das ist mein Anspruch. Ne? Beurteilen müssen das andere. Und ich kenne viele, die so geradeaus sind. Ne? Also ich sehe mich da jetzt nicht als Einhorn.
Okay, aber weiter in der Geschichte.
Also die Geschichte geht weiter. Ja, ja. Ne? Dieses klare Statement hat interessanterweise Elon Musk gehört. Solche Zufälle gibt es dann auch. Und der hat mich dann eingeladen, dass wir uns mal kennenlernen, weil er das überraschend fand.
Rief der dann an?
Oder? Der hat bei mir im Sekretariat angerufen. Und wenn dann Ihr Sekretariat sagt, hier ist Elon Musk am Telefon, kann ich ihn durchstellen, dann sind Sie erstmal, gucken Sie auf den Kalender, ob der 1. April ist. Ne? Und ja, es war wirklich so. Und er hat gesagt, er würde mich gerne mal kennenlernen, hat mir auch einen Job angeboten. Ich war dann in Kalifornien, hat gefragt, ob ich zu SpaceX kommen möchte. Oder zu ihm nach Hause. Er kann eine halbe Stunde einrichten. Und ich sagte, also lieber zu ihm nach Hause. SpaceX ist zu weit weg von meiner Kernkompetenz. Wäre vielleicht auch interessant gewesen. Aber es ist nichts draus geworden. Das war 2017.
Also vor seiner Zeit als Regierungsberater.
Deutlich davor. 2017, da war noch die Hölle in der Produktion für ihn zu durchleben. Ne? Da hat er ja in der Produktion gekämpft, hat sich dort sozusagen seine Schlafstätte eingerichtet, um das alles zu richten. Und ich sage ganz ehrlich, ich hatte jetzt Tesla auch nicht so viel zugetraut, was schlussendlich dann in den Folgejahren ja wirklich eine tolle Erfolgsgeschichte wurde, die da dieses Unternehmen schreiben konnten,
aber
weltweit.
Wenn Sie sich Elon Musks Entwicklung mal so anschauen und das korrelieren mit Ihrer halben Stunde, gut, in einer halben Stunde kann man keinen Menschen zu Ende lesen, glaube ich, schon gar keinen Elon Musk. Wie haben Sie denn das Gefühl, wie er sich entwickelt hat und auch Tesla, also wenn Sie da heute noch wären, unwahrscheinlich, weil er feuert ja auch gerne mal seine Leute.
Ja.
Nein, das sage ich jetzt. Also, na, Sie wissen, wie ich es meine. Also, wenn, ich will jetzt gar nicht sagen, dass er Sie unbedingt gefeuert hätte, aber er ist ja dafür bekannt. Aber wenn Sie das jetzt heute mal so anschauen, wie
also, ich fange damit an, wie ich ihn erlebt habe. Ne? Also, es war ein offenes, freundliches Gespräch mit herzhaften Lachen. Er ist ja auch ein Porsche-Fan. Ne? Der hat ja auch selber Porsche gefahren, viele 911 Turbos. Und ihn hat natürlich interessiert, wie wir von Porsche auf Tesla schauen. Ne? Und er hat natürlich auch gefragt, wie unsere Presseabteilung in der Zentrale darauf reagiert hat, dass ich so offen und ehrlich war. Und da haben wir dann herzhaft gelacht, weil die haben sich auch gewundert, um es freundlich auszudrücken. Und das war ein lockeres, nettes Gespräch. Danach hatten wir noch einmal Kontakt. Ich habe gesagt, vielen Dank, war eine große Ehre, dich kennenzulernen, aber ich bleibe bei meinen Leisten. Und ganz sicher wäre ich heute nicht mehr bei Tesla. Ne? Da muss man kein Prophet sein, um zu sagen, dass gewisse Management-Stile an der Stelle nicht kompatibel sind mit dem, wie ich arbeite. Ne? Und deswegen bin ich sehr sicher, dass ich damals wahrscheinlich finanziell einen guten Schritt gemacht hätte. Ne? Vor allem mit einem Aktienpaket, was damals ja deutlich niedriger bewertet war als heute. Aber ist auch gar nicht schlimm. Ne? Ich fühle mich sehr wohl, wo ich heute bin.
SWR 1, Leute, am Freitagvormittag 11.11 Uhr, Klaus Zähmer ist bei uns Automobilmanager, CEO von Skoda. Herr Zähmer, was hätten Sie an einem normalen Arbeitstag bei sich bis 11.11 Uhr schon alles gemacht?
In meisten Fällen Freitagsrücksprachen mit meinen Direktberichtenden, wo wir einfach nochmal die aktuellen Themen beleuchten, Handlungsbedarfe abgleichen und so weiter. Ne? Also Freitag typischerweise, Montag anders. Montag ist den ganzen Tag Vorstandssitzung, Vorstandsausschussprodukte, Designabsprachen in unserem Designstudio. Also so verteilt sich mein Tag oder meine Woche.
Mhm. Kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Wir haben noch ein bisschen Überhang aus der letzten Stunde, müssen noch ein paar Sachen klären. Tesla, ja, also der Absatz von Tesla ist eingebrochen. Das hat wahrscheinlich viel mit Elon Musks politischer Aktivität in den letzten Monaten zu tun. Ist das tatsächlich, kann man sich das so erklären, wenn Sie das heute so angucken, selber als Automobilmanager, wie so eine Marke dann wahnsinnig in den Keller rauscht? Ist das ein Sonderfall Tesla?
Also ich will mich jetzt gar nicht auf irgendwas hochheben, um das wirklich mit Beurteilungskompetenz hier zu bemeinen. Ich sag mal ganz grob, die Faktoren, die zu Automobil Produktentscheidungen führen, die sind so vielschichtig, die hängen nicht an einer Person, weder beim Wachstum noch beim negativen Wachstum, was wir jetzt gerade bei Tesla vor allem hier in Europa beobachten. Da gehören viele Gründe dazu. Ne? Das Thema Innovation, das Thema Design, das Thema Technologie und das Thema Wettbewerb. Ne? Was wir natürlich jetzt in Europa vor allem sehen, ist, dass wir deutlich mehr Wettbewerber in den Kernsegmenten, in denen Tesla bisher relativ alleine unterwegs war, haben. Und allein deswegen wird der Markt enger und umkämpfter. Wir von Skoda sind ja auch stark eingetreten mit Enyaq und Elroq. Elroq hat im April, war man das meistverkaufte batterieelektrische Auto in Europa. Und das ist natürlich etwas, was auch gegen andere Wettbewerber drückt, in dem Fall gegen Tesla. Ich würde es nicht nur an der Person von Elon Musk festmachen.
Kommen wir auch gleich drauf, auf Ihre Elektromodelle. Sie sind jetzt im Augenblick sehr erfolgreich. Da wird man natürlich immer für etwas gehandelt. Bei Porsche läuft es nicht gut. Die haben umgestellt. Sie kommen von Porsche, waren da lange und wurden jetzt mehrfach auch schon als Nachfolger von Oliver Blume, der ja aktuell in einer Doppelrolle sich befindet, als Porsche-CEO gehandelt. Was ist da dran? Kommen Sie zurück.
Also ich bin gern in Stuttgart, meiner Heimatstadt, bin gern in Deutschland, aber ich habe ja nicht grundlos 3 Jahre bei Skoda jetzt erst verlängert. Bin bis 28 dort glücklich, habe eine tolle Erfolgsgeschichte schreiben dürfen mit meinem Team bisher in den letzten 3 Jahren und gedenke das auch in den nächsten 3 Jahren zu tun.
Ich habe mich mal belesen, Vorstandsverträge sind sehr leicht abzuwickeln.
Naja, vor allem innerhalb eines Konzerns. Ne? Ich kann dir nur sagen, was ich plane, ne? Und das ist mein Plan. Und ich bin sicher, dass Porsche genügend Kraft und Kompetenz hat, aus dieser Situation, in der sie im Moment ja schon rausfahren, dann auch komplett wieder rauszukommen.
Also da sind wir mal gespannt. Das lässt noch ein bisschen Interpretationsspielraum zu. Wo wir gerade über Ihre Modelle gesprochen haben. Sie haben ja gerade gesagt, erfolgreichstes elektrisches Auto. Ich habe mal ein bisschen reingeguckt in die Modellpalette bei Skoda. Da gibt es den Elroq und den Enyaq. Der Enyaq verkauft sich super, aber Einstiegspreis 44.000 Euro für ein Elektroauto. Der Elroq ist ein bisschen günstiger, 34.000. Aber das ist jetzt nicht gerade billig. Also wenn ich mir einen Skoda Fabia zum Beispiel hole, den kriege ich schon für 17.000 Euro als Verbrenner allerdings. Wie soll denn da eine Elektrifizierung stattfinden?
Ja, indem wir die elektrischen Fahrzeuge natürlich ich sag mal, in den Segmenten dann auch platzieren, wo der Fabia heute unterwegs ist. Der nächste Schritt für uns, und das können wir nur schrittweise tun, ist, dass wir nächstes Jahr mit dem Epic in den Markt kommen. Der Epic wird bei 25.000 Euro liegen, Preis vor Kunde. Wird ein hochattraktives Angebot sein. Bei dem L-Rock übrigens, den wir jetzt im Markt haben, das ist das vergleichbare Fahrzeug bei den Verbrennern, ist der Karoq. Und diese knapp 34.000 Euro, die Sie gerade angesprochen haben, als Verkaufspreis, entsprechen genau dem Verbrennerpreis auch, wenn man es ausstattungsbereinigt vergleicht. Bei dem Epic nächstes Jahr wird der dann direkt im Vergleich zum Kamiq sein und im Preissegment eben auch vergleichbar sein. Ist auch kein Geheimnis, dass je kleiner die Autos werden, desto schwieriger ist es, eine hohe Marge zu erwirtschaften. Und wir haben einfach bei den Kosten für batterieelektrische Fahrzeuge noch deutlich höhere Kosten als bei den Verbrennerfahrzeugen, die wir über die letzten Jahrzehnte hinweg entwickelt haben. Da müssen wir uns nach unten kämpfen, aber das passiert eben nicht von heute auf morgen.
Also es ist am Ende doch eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, aber ich meine, die Renault-Tochter Dacia, die macht es doch auch vor. Die haben ein Elektroauto für, Stand jetzt, ab 17.000 Euro.
Ja.
Warum haben Sie es nicht?
Weil wir...
Sitzt Ihnen da die Konzernmutter im Nacken? Können Nein. Sie das nicht machen? Oder?
Nein, also erstens, Sie wissen, wo das Auto herkommt. Das wird nicht in Europa gebaut. Da haben Sie natürlich auch wiederum andere Faktorkosten. Ich weiß nicht, ob Sie das Auto schon gefahren sind. Da müssen Sie sich Ihr eigenes Bild dann machen. Wir haben ganz bewusst innerhalb des Konzerns ja eine Entscheidung jetzt, dass es einen unter dem ID.2 geben wird, der erst nächstes Jahr vorgestellt wird, also ein ID.1, ein Einsteiger, batterieelektrisches Fahrzeug, der von VW angeboten wird. Und wir haben ganz bewusst entschieden innerhalb des Konzerns, dass wir mit dem Fabia sehr gut unterwegs sind. Die Transformation in die batterieelektrische Zukunft, die hat sich stark verlangsamt. Und wir haben mit dem Fabia ein ausgezeichnetes Modell im Markt, wo wir den Nerv des Kunden innerhalb dieser Transformation ganz gut treffen. Und wenn Sie sich unsere Gesamtzahlen anschauen, Sie haben es vorhin gesagt, wir sind drittgrößter Automobilhersteller jetzt in Europa, wir verdienen sehr gutes Geld. Da liegen wir nicht ganz falsch mit dieser Strategie. Nach vorne müssen wir natürlich weiter kämpfen, die Kosten runterzubringen, um dann die Preisparität vor Kunde zu haben.
Skoda CEO Klaus Zelmer, der den Elektroanteil bei Skoda in diesem Jahr noch verdoppeln will. Allerdings muss man dazu sagen, der liegt auch nur bei 8,5%. Da sagen Sie jetzt mal nichts zu. Ich frage aber trotzdem noch mal nach. Also Sie haben jetzt zwei SUVs im Programm, die das machen. Das ist ja so, ich will jetzt gar nicht Skoda-Bashing oder irgendwas Bashing, sondern ich versuche ja von Ihnen auf die Allgemeinheit zu kommen. Warum werden denn jetzt ausgerechnet so viele SUVs als Elektromodelle gebaut? Warum nicht irgendwelche Autos, die vielleicht auch energieeffizienter fahren? Also warum nehmen Sie nicht Ihr Supermodell, den Skoda Fabia, den irgendwie viele Menschen haben, und machen daraus ein Elektroauto, dann wäre es auch zugänglich für alle. Ich verstehe es nicht. Können Sie es mir erklären?
Ich werde es versuchen. Also erstens, ja, wir verdoppeln unseren Anteil an batterieelektrischen Fahrzeugen. Das haben wir jetzt in den ersten 5 Monaten auch schon gezeigt. Also wir sind da genau auf Plan. An der Stelle vielleicht auch nochmal ein Hinweis. Es geht nicht nur um das Angebot, es geht auch um die Rahmenbedingungen, die von Seiten Regierung und anderen Wirtschaftsteilnehmern hingestellt werden müssen, Ladeinfrastruktur, Strompreise und so weiter. Ne? Das muss auch kommen.
Klar.
Und diese Transformation, die Verlangsamung, die hängt auch damit zusammen, dass es einfach nicht so schnell gegangen ist, wie man sich das gewünscht hat. Jetzt zum Fabia. Ne? Je kleiner sie werden, desto geringer sind die Margen in diesen Fahrzeugen, auch beim Benziner. Und die Batteriekosten sind ungefähr 40% der Gesamtkosten eines Fahrzeugs. Und diese 40%, da tun wir uns als Industrie im Moment zwar, wir arbeiten bei den Kosten nach unten insgesamt, bei den Batteriepreisen, aber wir tun es immer noch schwer, die maßgeblich nach unten zu entwickeln. Wir haben immer noch keine Kostenparität zwischen einem Fabia und einem potenziellen Fabia-batterieelektrischen Fahrzeug auf Sicht in der Entwicklung. Das heißt, wenn Sie nach wie vor Geld verdienen wollen, das Geld, was Sie investieren, dann auch Ihre Investitionen amortisiert, dann haben wir da noch viel Arbeit vor uns, um dann in diesem Segment auch batterieelektrisch unterwegs zu sein, mit den Rahmenbedingungen, mit denen wir unterwegs sind. Genau deswegen ist es so schwierig, in diesem Kleinstwagensegment profitabel überhaupt zu arbeiten, wenn die Kostenrahmenbedingungen noch nicht stimmen. Arbeiten wir dran, das wird auch kommen, aber das wird nicht aus dem Hut zu zaubern sein.
Okay, das ist eine klare betriebswirtschaftliche Antwort. Die Frage ist ja, man ist sich ja so ein bisschen uneins. Die EU hat jetzt auch die Richtlinie noch mal ein bisschen, ja, sage ich mal, Übergangsfristen eingebaut. Man könnte auch sagen, aufgeweicht jetzt, sodass die Transformation, wie Sie es genannt haben, langsamer laufen kann. Ist man denn jetzt überhaupt einig? Also würden Sie jetzt als einer der CEOs der großen Automobilhersteller in Europa sagen, wir sind uns einig, dass der Elektromotor die Zukunft, die Technik der Zukunft ist, oder sind Sie für eine Technologieoffenheit? Also was sagen Sie denn zum Beispiel zu den E-Fuels, die ja oft aus liberalen Kreisen oder auch aus Wirtschaftskreisen immer wieder gefordert werden? Mehr Technologieoffenheit.
Ich bin eindeutig für Technologieoffenheit, weil am Ende des Tages entscheiden Verbraucher. Und allein deshalb schon müssen wir unterschiedliche Antriebssysteme anbieten. Ist die Zukunft elektrisch? Ja, auf jeden Fall. Nur nicht jeder möchte sofort auf elektrisch umsteigen. Wir haben gerade sehr große Erfolge mit unseren Plug-in-Hybriden beim Superb und beim Kodiaq. Die haben über 100 Kilometer E-Reichweite. Das heißt, für die typischen täglichen Strecken, die ich fahre, wenn ich nicht mal eine längere Strecke Überland fahre, reicht die E-Reichweite komplett. Und für Überland habe ich dann eine vernünftige Kombination zwischen Elektroantrieb und Verbrennerantrieb.
Hybrid ist total okay.
Und die Brückentechnologie, die wird uns auch noch eine Weile begleiten. Da bin ich fest überzeugt von.
Sie haben ja gerade die Prognose verweigert zu sagen, wann kommt denn der letzte Verbrenner bei Skoda? Dann haben Sie gesagt, weiß ich nicht, will ich auch nicht sagen.
Das entscheidet der Kunde. Und deswegen braucht man Technologieoffenheit. Ich sage Ihnen noch was anderes. Das wird aus meiner Sicht auch zu wenig gewürdigt. 2035 soll das Verbrenner auskommen für neu zugelassene Fahrzeuge. Wir haben da ungefähr 290 Millionen Fahrzeuge im Fuhrpark der EU. Davon sind, selbst wenn alle Gleichungen jetzt aufgehen und ein Drittel der Fahrzeuge batterieelektrisch sind, sind immer noch zwei Drittel Verbrennerfahrzeuge. Warum würden wir den Weg nicht öffnen für die zwei Drittel dieser Fahrzeuge jetzt mit HVO, also einem alternativen Kraftstoff oder E-Fuels? Zumindest die Institute, die Ingenieure, diejenigen, die sich damit auskennen, die uns auch in der Vergangenheit mit Innovation überrascht haben, zu beauftragen, auch für diese Fahrzeuge einen Weg zu finden. Den können die zwar finden, aber in einer CO2-Gleichung, in der Compliance, spielen solche Fahrzeuge keine Rolle. Damit können sie ihre CO2-Compliance nicht erreichen. Und da müssen wir hin als Industrie, aber vor allem für den gesetzlichen Rahmen.
Aber sind das nicht dann vergebene Liebesmühen, sozusagen jetzt in eine Technologie zu investieren, wenn ich ohnehin weiß, Sie haben sich ja gerade festgelegt, E-Mobilität ist die Zukunft. Da können wir ja auch nochmal drüber reden. Warum eigentlich? Ist ja, weil so umweltfreundlich ist das Elektroauto ja offensichtlich gar nicht, wie wir anfangs dachten.
Ja.
Wegen der seltenen Erden, wegen der Batterien.
Ja, also ich konkretisiere nochmal. Die Elektrifizierung von Antrieben ist die Zukunft, ganz sicher. Ja. Warum? Der Wirkungsgrad einer E-Maschine ist bei ungefähr 95%. Das heißt, 95% der Energie, die Sie reinstecken, wird in Bewegung übersetzt. Bei den effizientesten Verbrennermotoren kommen Sie bei 40%, 41%, 42%. Das heißt, ich runde, 60% der Energie, die Sie reinstecken, wird nicht in Mobilität übersetzt. Und genau deswegen ist der E-Antrieb natürlich auch wartungsarmer und, die richtige Richtung, elektrifizierte Antriebe in der Zukunft, um unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Einer meiner Sprüche, die ich gerne an der Stelle dann auch immer wieder bringe, ist: Unser Feind ist nicht der Verbrennungsmotor. Unser Feind ist CO2. Und lassen Sie uns bitte alle gemeinsam gegen CO2 kämpfen, den Fußabdruck verringern mit den technischen Möglichkeiten, die wir teilweise noch entwickeln müssen oder die wir heute schon haben.
Sie haben gerade gesagt, Herr Zähmer, nicht der Verbrenner ist unser Feind, sondern CO2 ist das, was runter muss. Also gibt es da eine Diskrepanz zwischen den Vorgaben zur Verminderung von klimaschädlichen Emissionen und der Innovationsoffenheit? Also wenn Sie oder Skoda einen Verbrenner entwickeln würden, der es schafft, klimaneutral zu fahren, genauso gut?
Ja, genauso gut. Also wir müssen bei Emissionen natürlich immer aufpassen. Es gibt die Emissionen, die durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe entstehen. Ja, und es gibt die CO2-Emissionen. Ja, also Schadstoffe und CO2. CO2 per se ist kein Schadstoff. CO2 ist etwas, was für die Klimaveränderung zuständig ist. Und deswegen muss man beide unterscheiden. Das heißt, wenn Sie CO2-neutral fahren, emittieren Sie immer noch Schadstoffe. Mhm. Ja, und die können Sie natürlich runterfahren über Katalysatoren und Nachbehandlung von Abgasen und so weiter. CO2 allerdings können Sie neutral natürlich nutzen, wenn Sie pflanzliche HVO im Moment, also pflanzliche Öle nehmen und die verbrennen. Aber das Thema muss ja weitergehen. Wir müssen viel breiter das Thema CO2 angehen als Herausforderung. Und das geht bis zu Carbon Capture. Ja, wir werden auch CO2 aktiv aus der Atmosphäre nehmen müssen, bin ich fest überzeugt davon, in der Zukunft. um das Thema Klimawandel nachhaltig zu bekämpfen.
Also Sie haben es mir gerade erzählt, Sie reden davon, CO2 aus der Atmosphäre zu nehmen und dann in irgendeiner anderen Aggregatsform, flüssig oder fest, irgendwo einzulagern. Das klingt für mich noch nach ferner Zukunftsmusik. Ist das technisch möglich?
Das ist technisch heute schon möglich. Es ist sehr teuer, wie vieles, was in seinen Ursprüngen erst noch steht. Das ist auch nichts, was wir jetzt als Skoda-Marke oder im Konzern im Moment nach vorne bringen. Es ist etwas, was einfach zeigt, wenn wir über Technologieoffenheit sprechen, dann müssen wir auch wirklich die Optionen aufmachen, um unser größtes Problem, nämlich den Klimawandel, ausgelöst durch CO2, zu bekämpfen. Und das müssen wir auf breiter Front tun. Wir tun das auf der Autoseite. Ich kämpfe dafür, dass man bedenkt, dass wir ab 2035 zwei Drittel der Fahrzeuge im europäischen Fuhrpark immer noch Verbrennerfahrzeuge sind und auch dafür Lösungen finden müssen. Mhm. Und zwar Lösungen finden müssen, die der Kunde akzeptiert. Denn was noch nie funktioniert hat, ist, dass wir eine Technologie vorschreiben seitens der Regierung, ob für Heizung oder für Fahrzeuge, und die Kunden da oder Verbraucher einfach mitgehen. Ja. Manchmal reicht man genau das Gegenteil und das wollen wir nicht.
Da habe ich jetzt eine akute Mail, die kommt von Herrn Julam, der uns regelmäßig hört und auch öfter mal schreibt. Und heute sagt er nämlich, der Verbraucher entscheidet, Entschuldigung, wenn wir den CO2-Abdruck nach dem Kundenwunsch richten, dann haben wir verloren. Das ist nur ein kurzer Auszug aus seiner Mail. Er schreibt aber weiter, ich vermisse mutige, innovative Entscheidungen, die ihren Namen verdienen. Also ist die Automobilindustrie, hat sie es auch ein bisschen verschlafen? Und die Entscheidungen, die Weichen zu spät gestellt, könnten wir da schon viel weiter sein, wenn sich die Automobilindustrie nicht mit Händen und Füßen gewehrt hätte?
Also erstens, die Automobilindustrie hat sich noch nie mit Händen und Füßen gegen Innovation gewehrt. Ja, man muss aber auch realistisch sein. Ich vergleiche das manchmal mit dem Bau, Neubau auf der grünen Wiese und der Sanierung eines Bestandsgebäudes. In unserem Fall verändern wir natürlich maßgeblich unser Geschäftsmodell innerhalb unserer bestehenden Strukturen, um bei dem Baubeispiel zu bleiben. Wir sanieren oder verändern, während die Menschen noch drin wohnen. Dass man da an Grenzen stößt und natürlich bestehende Investitionen noch amortisieren muss und möchte, um als Unternehmen Bestand zu haben und die Beschäftigung zu sichern, das gehört mit dazu. Das gehört zu jeder Transformation mit dazu. Das ist aber keine Entschuldigung. Allein wir bei Skoda haben für die Transformation in die batterieelektrische Zukunft 5,4 Milliarden Euro investiert. Das ist eine ordentliche Hausnummer für unsere Firma. Wir haben jetzt mit dem Enyaq, mit dem Elroq, dann mit dem Epiq, dann noch mit dem Siebensitzer plus die Plug-in-Hybride und andere Hybridvarianten massiv in die Dekarbonisierung natürlich investiert. Was wir gerade feststellen ist, dass die Rahmenbedingungen, die für vor allem batterieelektrische Fahrzeuge gelten, Ladeinfrastruktur, Strompreise und so weiter, uns in der Transformationsgeschwindigkeit verlangsamen und nicht beschleunigen. Und da müssen wir jetzt natürlich einen realistischen Blick drauf werfen. Sie haben es gesagt, die EU-Kommission hat das Einjahresfenster für die CO2-Compliance in 25 jetzt auf 3 Jahre ausgedehnt. Das brauchen wir auch, weil einfach der Verbrauchermarkt an der Stelle nicht schnell genug mitzieht.
Bevor wir gleich auf die Infrastruktur zu sprechen kommen, eine Frage noch. Also wir haben es ja vorhin kurz mal angesprochen. Die EU hat auf die Krise der Automobilhersteller reagiert, hat mehr Zeit für die Einhaltung von CO2-Flottengrenzwerten gegeben. Also sie können dieses Jahr weniger einsparen, müssen es aber in den nächsten Jahren wieder einholen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die EU auch das wieder zurückfahren wird, weil es gar nicht klappen wird. Sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Man könnte auch sagen, Vorgaben aufgeweicht. Inwiefern profitieren Sie jetzt davon? Bei Skoda, auch mit Ihren Entscheidungen, die Sie in den vergangenen Jahren getroffen haben, nicht voll auf Elektromobilität zu setzen, erstmal.
Naja, ich kann für Skoda sprechen, aber ich glaube, ich spreche sogar für die ganze Branche. Wir hätten massiv mit CO2-Strafen schon in 25 rechnen müssen, die nichts anderes gebracht hätten als Wettbewerbsnachteile für die Zukunftsfähigkeit einer der Kernindustrien in Europa. Das wurde erkannt und deswegen hat man gesagt, lass uns die CO2-Grenzen auf 3 Jahre vermitteln. Das heißt, unterm Strich kommt für das Thema CO2-Reduktion das Gleiche raus, aber man hat 3 Jahre dafür Zeit. Das halte ich für einen sehr vernünftigen Ansatz. Ich kann da die Alternativen nochmal aufzeigen. Entweder Sie zahlen die Strafe oder Sie kaufen von einem reinen Elektrofahrzeughersteller, Tesla oder einem chinesischen, die Credits für Milliarden. Und diese Credits helfen mir dann, CO2-compliant zu sein, aber sind wieder ein Mittelabfluss, der die Zukunftsfähigkeit unserer Industrie an der Stelle gefährdet. Das können wir uns nicht leisten. Deswegen halte ich diese CO2-Vermittlung über 3 Jahre jetzt für absolut richtig und wichtig.
SWR 1, Leute mit Klaus Zähmer, Vorstandsvorsitzender von Škoda Automobile. Und es kommt ja wirklich selten bei uns vor, dass wir mal einen richtigen Automobil-CEO in der Sendung haben. Deswegen kriegen Sie jetzt auch von mir die ganz großen Fragen gestellt. Wie wird sich denn die Automobilbranche in Zukunft zum einen verändern und zum anderen entwickeln? Also wenn man jetzt mal über auch Ihre Limits der Zweigleisigkeit hinausgehen in die 2030er, 2040er Jahre.
Ja, was uns alle natürlich bevorsteht, ist eine deutlich höhere Wichtigkeit für alles, was Software anbelangt. Ne? Wir reden jetzt schon über Software-Defined Vehicle. Wir wissen, dass im Grunde genommen eine sehr performante Hardware-Struktur zukünftig das Auto drumherum gebaut werden muss. Ja, mit einer Software, die dann natürlich für alles, was in Zukunft in dem Fahrzeug stattfinden muss, ausgerichtet sein muss. Das Thema künstliche Intelligenz, das Thema autonomes Fahren wird uns natürlich an der Stelle immer näher kommen, schrittweise. Ne? Also viele sagen, funktioniert nicht, weil. Ich komme immer zurück auf den Tempomat, den wir beide ja sicherlich in seiner Entstehung noch gut begleitet haben. Also am Anfang war es eben nur die konstante Geschwindigkeit, dann war es eine Adaptive, dann war es Lane Keeping, dann war es Lane Assist. Also diese der Weg in Richtung autonomes Fahren kommt schon. Habe ich mir doch gedacht. Ne? Das heißt, wir werden Fahrzeuge haben, die über die Software, über die künstliche Intelligenz und vor allem dann über das Thema autonomen Fahren viel Privacy für Kunden, also wirklich mein Space bieten werden. Und da werden wir als Hersteller natürlich auch stark umdenken müssen.
Also das heißt, das ganze Thema Autofahren wird sich komplett verändern. Es wird vielleicht auch ein bisschen egaler sein, ob ich jetzt einen VW, einen Skoda oder einen Tesla habe, sondern es werden ganz andere Dinge sein, die zählen. Also dieses Automobil, wie man es von früher kennt, was man vielleicht, Sie haben ja auch gesagt, direkt als Sie bei Skoda angefangen haben, haben Sie sich erstmal einen Oldtimer-Skoda zugelegt, was ich auch gut verstehen kann. Das ist ja ein schönes Thema. Aber so diese Leidenschaft, die wird in Zukunft gar nicht mehr so groß da sein bei den Kundinnen und Kunden der Zukunft?
Also ich glaube, dass die Marken weiterhin schon bedeutsam sein werden, weil das Thema Design und es ist so ein komplexes Produkt geworden, wo sie so viel verändern und anders machen können, differenzieren können. Ich glaube, das Thema Marken wird schon noch wichtig. Für alle Marken weiß ich nicht, ne? Aber ich glaube, Marke wird wichtig sein, auch nach vorne gerichtet. Allein schon deshalb, weil vor allem bei Škoda jetzt, also wir haben sehr gute Händler, die sich um unsere Kunden kümmern. Und eine Person, die sich um eine Person kümmert, das finde ich immer besser als ein Callcenter, das mir im Zweifelsfall dann nur noch von der AI irgendwelche Fragen beantwortet. Ne? Also auch da werden sich Marken und Kaufpräferenzen natürlich dann unterscheiden. Also das ist die Antwort auf Ihre Frage, 2030, was kommt da? Von den Antrieben ist es dann eigentlich relativ egal. Ja, also das ist, da müssen wir für Langstrecken natürlich Angebote haben. Die Frage war ja vorhin, ne, das Technologieoffenheit. Wir brauchen Hybridantriebe, wir brauchen Mild-Hybrid-Antriebe, wir brauchen alternative Kraftstoffe für das Thema CO2. Ja. Also da ist die Bandbreite relativ offen.
Aber wir sind ja schon weiter jetzt. Also wir sind jetzt schon, sagen wir mal, wenn wir mal in die Elektromobilität reingehen, jetzt sind die Verbrenner weg, weil CO2 ist, die hat sich jetzt doch herausgestellt, Elektromobilität ist im Gesamtpaket das Beste für den CO2-Ausstoß. Wie kriegen wir das zum Beispiel mit der E-Ladestruktur gelöst? Also sind Sie ein Freund, das kam jetzt hier öfter auch während der 2 Stunden, warum einigen sich die Automobilhersteller nicht auf eine gemeinsame Batteriegröße, sowas wie AAA-Batterien beim Ladegerät oder sonst wo, bei meinem Radiowecker, und dann kann ich die Batterien einfach tauschen und weiterfahren.
Ja, also Batterietausch hat sich im Moment zumindest aus betriebswirtschaftlichen Gründen nirgendwo durchgesetzt. Ne? Es gibt einen Hersteller, der das immer noch forciert. Den beobachten natürlich alle anderen Autohersteller auch sehr genau. Das Thema eine Batteriegröße oder ein Format für alles, das machen wir im Konzern. Es gibt bei uns im Konzern jetzt immerhin für 12 Marken eine Einheitszelle. Aber selbst da ist das Maß, die Ausrichtung, die Größe natürlich für unterschiedliche Fälle der Nutzung oder des Fahrzeugdesigns auch wiederum unterschiedlich auszuprägen. Also man stellt sich das sehr einfach vor. Im echten Leben ist nicht so einfach, wie man sich es vorstellt. Mhm. Die grundsätzliche Richtung begrüße ich, eine Einheitszelle. Ne? Im Konzern machen wir das.
Und dann nochmal eine andere Frage. Also wird sich das Autofahren individuell überhaupt noch so durchsetzen, dass jeder und jede ein eigenes Auto hat? Also vor allem, wenn ich jetzt so überlege, viele Menschen gehen in die Ballungsräume, in die Innenstädte. Braucht da wirklich jeder und jede ein eigenes Kfz, dass man auch dann da so eine riesen Ladestruktur vorhalten muss, den ganzen Strom dahin bringen muss und. Da sind ja gewachsene, altgewachsene Strukturen. Wenn man mal heute schon hinschaut, die Jungen, die machen es uns ja vor. Die machen Share, Ride, Abo, teilen sich, fahren öffentlich.
Ist es sicherlich ein Trend, der sich nicht umkehren wird. Ne? Also Mobilität wird immer mehr zu einer reinen, sachlich, fachlich abzuleistenden Dienstleistung, die angeboten wird von Carsharing und anderen, bin ich auch überzeugt von. Wir sehen es auch heute schon, dass die Kilometer pro Fahrzeug nach unten gehen, weil einfach die Fahrzeuge nicht mehr in der starken Nutzungsfrequenz unterwegs sind. Meine Tochter, die wird jetzt 18 nächsten Monat, ne, die hat ihren Führerschein noch nicht gemacht. Das war für mich das Allerwichtigste, als ich 18 wurde, dass ich die Freiheit genießen kann mit einem Fahrzeug.
Ne? Hat
sich was verändert. Das wird sich ja auch nicht umkehren, ne? Bin ich fest überzeugt von. Wir werden aber auch viel Veränderungen sehen in der Nutzung der Fahrzeuge. Ne? Wenn man sich jetzt, ja, wir stellen im Herbst in München auf der IAA, stellen wir ein Auto vor, wo wir das Thema künstliche Intelligenz im Auto schon viel stärker ausprägen. Ne? Sie werden mit dem Auto unterwegs sein, werden das Auto fragen, da vorne rechts, was ist das für ein Laden? Das ist eine Bäckerei, die führt folgendes Brot. Kann man auch online bestellen? Soll ich was bestellen? Also ihr Auto wird zu ihrem Companion, wird zu ihrem Assistenten oder Assistentin. Ja, das heißt, ich werde zukünftig sagen können, das Thema Laden, Sie hatten gerade gefragt, wie sieht das dann aus? Ne? Ich werde sagen, ich brauche auf der Strecke von Stuttgart nach Berlin einen Ladepunkt, wo ich während dem Laden einen Hamburger vegetarisch einer Nicht-Franchise-Kette möglichst in fußläufiger Entfernung genießen kann. Das wird geben, das wird kommen, ne, diese Use Cases. Das heißt, es wird eine ganz andere Richtung einnehmen. Ich gebe recht, nicht jeder wird ein einzelnes Auto haben, aber das Thema Mobilität so abzuleisten, wie ich es gerade stückweise beschrieben habe, das wird kommen.
Wo lebt Ihre Tochter?
Hier in Stuttgart.
Hatte ich Sie schon gefragt, ob Sie Porsche-CEO werden in naher Zukunft?
Meine Tochter.
Nee, hatte ich Sie das schon gefragt. Dass Sie auch wieder nach Stuttgart kommen,
meine ich. Ja. Also, meine Tochter wird jetzt erstmal Work and Travel machen, was ich sehr begrüße. Und wir leben sowieso zwischen Stuttgart und Prag. Das heißt, wir pendeln da hin und her. Aber ich habe das jetzt nur als Beispiel genannt, ne? Wo ich einfach auch bei der jungen Generation merke, dass dieses Thema Führerschein und Fahren nicht in dem Maße wichtig ist, wie es zu meiner Zeit war.
Und ich wollte nur noch mal die Frage platzieren, ob wir Sie hier wieder in Stuttgart sehen.
Soll ich doch gut umschifft?
Oder auch nicht. Dann treffen wir uns noch mal wieder und gucken mal, an welcher Stelle wir sind, was die Automobilität der Zukunft angeht. Vielen Dank, Klaus Zellmer, für Ihren Besuch in SWR1, Leute.
Ich danke für die Möglichkeit.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.